Nur, dass du es weißt, in Casting bringt jeder selber seinen Tupperware und Wasser mit. Also nur, dass du das weißt. Dimitri! Der Mann ist am Verdursten!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Wie, Moment, Casting? Was denn für ein Casting?
Ja, also ich bitte dich, wenn du hier schön in ein paar Tagen den Abflug machst und mich mindestens 6 Wochen hier alleine lässt mit den ganzen Verrückten hier, weiß der Geier, ob du überhaupt wiederkommst oder ob die Familie Wollner und Co. einfach direkt im thailändischen Inselparadies bleibt. So, dann werde ich mir ja wohl den einen oder anderen kleinen Gedanken darüber machen dürfen, wie das hier...
Tom...
Anna?
Ich fahre in den Urlaub. Ich komme wieder. Alles wird gut.
Aber du meldest dich jede Woche mit einem Update bei uns.
Ich kann dir auch jede Woche eine Postkarte schreiben. Mach ich. Können wir jetzt bitte über Filme und Serien reden?
Na gut. Davon haben wir nämlich 2 sehr exquisite diese Woche. Sehr unterschiedlich. Beide werden polarisieren, können wir schon mal versprechen. Zum einen nämlich der 2. Teil der Wüsten-Science-Fiction-Saga Dune und zum anderen den 5-fach Oscar-nominierten nicht Hollywood-Film The Zone of Interest mit Sandra Hüller und unserem Gast dieser Folge, dem wunderbaren Christian Friedel.
Das klingt mal nach einem Plan und du hast außerdem noch was auf Amazon Prime geguckt, oder?
Ja, genau. Ich wollte mal wissen, wie das jetzt mit diesem neuen Werbemodell bei denen läuft. Wer keine 2,99 im Monat extra zahlen möchte, der guckt ja jetzt mit Werbeblöcken. Und zum Test des Ganzen habe ich mir die neue Teddy Techlebrand Show ausgesucht. Die ersten 4 Folgen, die es da mittlerweile gibt.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich fand den bisher eher geht so lustig bis gar nicht lustig. Erzählst du uns von später, ob ich mein Urteil revidieren muss. Zuerst gehen wir ins Kino in einen Film, in eine Fortsetzung eines Films, auf die viele von uns jetzt fast 3 Jahre gewartet haben. 2021 war Dune Part 1 im Kino. Ab morgen, dem 29. Februar, sowas gibt's nur alle 4 Jahre, kommt endlich Teil 2.
In den Schatten von Arrakis liegen viele Geheimnisse. Aber das Dunkelste von allen bleibt wohl. Das Ende von Haus Atreides.
Ja, ich glaube, den Punkt können wir direkt klären. Es geht wirklich direkt am Ende von Teil 1 weiter und damit dann auch eine der am häufigsten gestellten Fragen in solchen Fortsetzungszusammenhängen direkt beantwortet ist, nämlich, verstehe ich Teil 2, wenn ich Teil 1 nicht kenne? Ich beantworte das gerne mit einem Vergleich. Man versteht ihn dann genauso gut wie die 2 Türme, wenn man die Gefährten nicht kennt oder wie man das Imperium schlägt zurück versteht, ohne Star Wars zu kennen.
Ich kürze das an dieser Stelle ab und sage einfach nein.
So, es ist wirklich der klassische Filmtrilogie-Mittelteil, der da morgen ins Kino kommt. Der 3. wird vermutlich nicht erst in so ferner Zukunft kommen, wie es von Teil 1 bis 2 gedauert hat. Ich habe gelesen, Denis Villeneuve schreibt gerade dran, also vielleicht kommt er dann 26 raus. Aber es wird einen 3. Film geben und ja, wenn ihr also Dune den 1. nicht gesehen habt, dann bitte erst Netflix, da läuft er nämlich gerade und dann erst ab morgen ins Kino gehen.
Ich hoffe ja, dass es nicht so lange dauert. Denis Villeneuve ist ein bisschen fertig von Teil 2. Der hat nämlich relativ lange gedauert, fertig zu werden. Also nicht Denis Villeneuve, sondern der Film. Das hat vor allem auch deswegen...
Denis Villeneuve wird wahrscheinlich auch nur die üblichen 9 Monate gebraucht haben, um
vermutlich
fertig zu werden.
Das ist eine Frage, da müssten wir mit Denis Villeneuves Eltern drüber sprechen. Das gehört an dieser Stelle aber auch gar nicht hierher. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Film natürlich ein bisschen lag, weil Streik war. Und ich muss sagen, dass ich schon ziemlich gehypt war, weil ich den ersten wirklich fantastisch fand. Und ich habe den Film gesehen vor ein paar Tagen und ich habe den abends gesehen im IMAX und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich noch so ein Wummern in mir hatte.
Weil du Hummeln im Hintern hattest.
Ich hatte vielleicht auch Libellenhubschrauber im Hintern, darüber möchte ich an dieser Stelle nicht weiter sprechen oder darauf eingehen, aber ich hatte wirklich ein so immersives Filmerlebnis im IMAX, ich fand das den absoluten Wahnsinn. Also nicht nur diese wüsten Bilder, die dich erschlagen, sondern auch dieser Sound dazu. Und damit meine ich nicht nur diesen metallisch klingenden Soundtrack von Hans Zimmer, sondern wie hier wirklich Bild und Ton Hand in Hand gehen. Also ich finde bei Dune 2 die Geschichte, sie sind halt unterwegs, sie müssen sich überlegen, ob sie in den Krieg ziehen
oder
nicht.
Überlege gerade, sollen wir das noch kurz umreißen?
Ich finde, wenn
aber
du,
ich,
Also wir haben gerade gesagt, man muss den ersten, Film sowieso gesehen haben. Und wenn du den zweiten Film sehen willst, willst du es vielleicht auch gar nicht wissen.
Das stimmt.
Insofern würde ich an dieser Stelle tatsächlich dabei es belassen, Bilder zu beschreiben. Ja? Und einfach nur mal, um so eine Szene zu beschreiben. Wir wissen, es spielt auf dem Wüstenplaneten Dune. Es gibt sehr, sehr viel Sand. Das Ganze wurde gedreht in der Wüste von Abu Dhabi und Jordanien. Also der Sand ist echt und kein Greenscreen-Sand. Also wenn Timothy Chalamet seine Locken nach hinten schmeißt, dann kommen da echte Sandkörner raus und keine digitalen.
Die hatten beim Dreh Sand an Stellen, wo andere Menschen nicht mal Stellen haben.
Ja, vielen Dank für dieses Bild.
So, kann man mal drüber nachdenken.
Ich sag jetzt auch nicht, wie dieser Sandwurm aussieht, auf den ich eigentlich hinaus will. Aber es gibt dieses Hobby in Dune 2, aus Fortbewegungsgründen Sandwürmer zu reiten. Ich kann
sagen, Hobby, das ist ein Transportmittel.
Diesen Sandwurm reiten ist ungefähr so wie Surfen auf einer Riesenwelle, weil dieser Sandwurm ist bis zu 400 Meter lang. Und es ist nicht ganz einfach und es ist wirklich Wahnsinn. Also diese Szene, der ganze Sessel, also der ganze Sessel, auf dem ich saß, es war jetzt auch es ist ein ganz normaler Kinosessel, ne? Aber es hat alles gewackelt. Und nicht nur bei den Sandwurm-Reitszenen, Surf-Szenen, was auch immer, wie man auch immer diese Fortbewegung beschreiben möchte, sondern bei jeder fucking Szene hat es vibriert.
Versuch nicht, jemanden zu beeindrucken. Du bist mutig, wir alle wissen das. Sei klar, sei direkt.
Es vibriert überall und das finde ich wirklich das Krasse, das ist wirklich... Das meiste ist echt. Ich habe bei dem Screening, bei dem ich war, waren zwei Oscars anwesend, nämlich die Oscars von Gerd Nefzer, ein Deutscher aus Schwäbisch Hall, Schwabe, was er mehrfach betonte, knapp vor der 60, der hat mit seinem Team ganz viel Special Effects gemacht. Also die haben diese Props wirklich gebaut. Also dieser, nicht der 400 Meter große Sandwurm ist echt, ne? Aber die haben so kleine Sandwürmer. Da haben die mit Teppichen im Sand diese Vibrationen, also diese Sandvibrationen. Und was ich auch so wahnsinnig finde an dem Film, es ist nicht nur das Laute, es ist auch das Leise, ne? Also wenn zum Beispiel Timothy Chalamet und Zendaya auf einer Düne sitzen und sich die Sonnenuntergänge angucken, und ich sage absichtlich Sonnenuntergänge, und zum Beispiel philosophieren, das ist Wasser oder ist das Sand?
Es ist atemberaubend. Wo du hier Sand siehst, stell dir Wasser vor. Wenn du hineintauchst, kannst du den Grund nicht erreichen.
Du tauchst hinein?
Ja, nennt man Schwimmen.
Ich glaub dir kein Wort.
Ja, weil Chalamet, ich war gerade beim Backen gedanklich, weil Timothy Chalamet als Paul Atreides nicht nur die Wüste kennt, so wie die Fremen, die dort leben, sondern er natürlich auch andere Welten kennt, wo es Meere gibt. Eine Situation, die sich die Menschen dort in diesem Wüstensetting überhaupt nicht vorstellen können. Die beiden mit einer super tollen Chemie, mit so einer guten Chemie, dass ich mich beim Gucken ein bisschen gefragt habe, wie findet Tom Holland das eigentlich? Dass die beiden also so eine gute Chemie miteinander haben.
Ja, aber Timothy Chalamet ist doch mit, oh Gott, der ist doch mit irgendeiner Reality TV, irgendeine Kardashian.
Eigentlich, aber ist das noch und hat sich das vielleicht durch diesen Dreh, also wenn ich mir die beiden jetzt hier zusammen auf der Pressetour angucke. Also
zwischen Tom und Zendaya passt kein Sandkorn.
Ja, das werden wir noch rausfinden innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Aber das wäre für mich jetzt quasi der Schwenk, so einen kurzen Moment mal weg von den wunderschönen Bildern, die du so toll beschreibst, hin zu dem, was sich auch bei den Figuren weiterentwickelt hat. Die fand ich nämlich im ersten Film teilweise noch ein bisschen statisch, weshalb mir, hatte ich ja damals auch gesagt, so diese ganze Star Wars Optik ein bisschen auf die Nerven gegangen war, obwohl ich natürlich weiß, dass Dune vor Star Wars geschrieben wurde, allerdings ja nun mal die Star Wars Filme früher rausgekommen sind. Da hat sich ja auch David Lynch in den 80ern schon mal dran verhoben.
Ja, aber da musst du ja dann der Wüstenplanet Eltern einen Schuh draus machen.
So, also vielleicht.
Um die auch hier nochmal ins Boot zu holen.
Aber
ja?
Ich finde nämlich gerade das am zweiten Teil sehr, sehr gut gelungen, dass trotz der tollen Bilder, die hier nicht mehr alles sind, die zu tragen haben, sondern dass die Figuren auch mehr und mehr anfangen, die Geschichte zu tragen. Nicht nur die von Timothée Chalamet, sondern auch die von Zendaya, die hier Chani spielt, diese junge Fremenfrau und auch Javier Bardem, Stilgar, ja, so eine Art Anführer der Fremen, der auch viel mehr Gewicht bekommt. Also da verteilt sich auch viel mehr auf viel mehr Schultern. Austin Butler, der plötzlich als Neffe auftaucht von Baron Harkonnen, also diesem ultra gigantischen Typen, den Stellan Skarsgård spielt. Also auch das, was mir am zweiten Teil hier sehr gut gefallen hat, dieses Spiel der einzelnen Figuren miteinander, das hat nämlich auch Riesenspaß gemacht, nicht nur die gigantischen Bilder.
Genau, also diese Geschichte, weil er wirklich, also weil Denis Villeneuve ein Herz für alle Figuren hat, also Herz in Anführungsstrichen, man muss jetzt nicht unbedingt für die Figur von Austin Butler ein Herz haben.
Der hat ja selber keins.
Eben, der hat selber keins, aber er hat wirklich, er schafft es hier, so eine Balance in die Geschichte zu machen, dass er nicht einfach 100.000, also er macht 100.000 Handlungsstränge auf, aber er erzählt 100.000 Handlungsstränge auch weiter und auch nicht zu Ende, weil das hoffen wir dann alle im dritten Teil sehen zu können. Aber er lässt jetzt auch niemanden so komplett hinten runterfallen. Klar hätte ich mir von Florence Pugh und Christopher Walken so ein bisschen mehr Screentime gewünscht. Es gibt noch diese Figur von Anya Taylor-Joy gespielt.
Oh ja, richtig.
Nur
da sagen wir nicht, wer das ist.
Da sagen wir das nicht, aber das ist so. Die hat quasi jetzt die gleiche Funktion, die Zendaya im ersten Teil hatte. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie im dritten Teil etwas mehr Screentime hat. Aber das fand ich halt einfach, also das war halt einfach so rund. Also ich habe mich wirklich im positiven Sinne von diesem Film erschlagen gefühlt.
Ich mag da an der Stelle kaum verweisen auf wieder mal die Ähnlichkeit zu den Star Wars Familiengeschichten, weil das fast schon einem als Spoiler vorgeworfen werden könnte. Es ist gigantisches Kino für die ganz große Leinwand, was da am Donnerstag rauskommt. Das sei euch mitgegeben. Also wenn ihr wirklich Bock habt auf das, was Kino auszeichnet, dann sucht euch das mit der größten Leinwand. Du warst im IMAX, Anna. Ja. Ich war im Zoopalast hier in Berlin. Ja. Auch schon einigermaßen großes Kino.
Auch vor allem 70 Millimeter. Ne? Guckt es bitte nicht. Also es kann, der erste war teilweise auf 3D aufgeblasen. Schenkt euch das. Es ist ein 2D-Film, 70 Millimeter. Und geht zum Vorführer und sagt, macht es bitte so laut wie möglich.
Dreh auf.
Up to 11. An dieser Stelle wirklich up to 11.
Wenn ihr sagt, okay, aber was mache ich denn danach, wenn ich aus dem riesen Multiplex-Kino rauskomme und trotzdem noch gerne in das kleine Kino bei mir um die Ecke möchte oder das kleinere, um auch das zu unterstützen, dann kommen wir einfach vom Wüstenplanet zurück auf unseren Wüstenplanet, den wir alle so liebevoll Erde nennen und auf dem sich in den nur wenigen tausenden Jahren Menschheitsgeschichte schon so viel schreckliches Grauen zugetragen hat, dass die meisten Science-Fiction-Horror-Szenarien weit dahinter zurückbleiben.
Wir reisen hier jetzt zurück in die Geschichte bis in die Zeit zwischen 1940 und 1943. Das war nämlich die Zeit, in der Rudolf Höss Kommandant im Vernichtungslager Auschwitz war. Der Film, über den wir reden, ihr ahnt es, heißt The Zone of Interest, wurde vom Briten Jonathan Glazer inszeniert, hat Sandra Hüller und Christian Friedl in den Hauptrollen und ist für 5 Oscars nominiert.
Was macht jetzt dieser Film über das größte und schrecklichste Nazi-Verbrechen anders als die vielen, vielen anderen Filme, die es über das Thema Konzentrations- und Vernichtungslager bereits gibt? Nun, alles. Zum Beispiel gibt es nicht eine einzige Szene im Film, die im Lager spielt. Stattdessen befinden wir uns direkt jenseits der hohen Mauern mit dem Stacheldraht darauf, und zwar im Garten der Familie Höss.
Ja, und ihr stellt euch das richtig vor, so unfassbar und pervers es klingt. Lagerkommandant Rudolf Höss, gespielt von Christian Friedl, der hat damals mit seiner Frau Hedwig, eben Sandra Hüller, und den gemeinsamen noch kleinen Kindern in einer Villa gelebt, die direkt am KZ Auschwitz stand. Und zwar so direkt, dass Hedwig Höss ihren Gästen gern mal die wunderschönen Blumenbeete gezeigt hat, die wirklich bis an die Mauer reichten.
Die Bienen hier, schau, die versorgen uns mit frischem Honig.
Das ist ein Paradiesgarten.
Sag mal, und Rudolf, geht's gut?
Ja, dem geht's gut.
Er arbeitet ohne Pause, sogar wenn er zu Hause ist. Aber das liebt er.
Das ist halt ein fleißiges Bienchen.
Ja, das stimmt. Aber das steht auch unter einem Druck, sage ich dir. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Aber dir geht's gut.
Ja, das ist das Grauen auf wirklich nochmal eine ganz andere Art und Weise greifbar gemacht. Also die Banalität des Bösen in der Villa Höss auf der anderen Seite der KZ-Mauer. Und bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, und zwar einer, unter dem The Zone of Interest gerade vor allem bei den Leuten leidet, die den Film noch nicht gesehen haben. Nein, das hier ist keine Verharmlosung des Nationalsozialismus oder des Holocausts, und zwar ganz und gar nicht. Es ist nur eine komplett andere Herangehensweise, als wir das aus anderen Filmen kennen.
Ihr habt eben in den Ausschnitten vielleicht schon bemerkt, und da werden wir auch jetzt hier das Augenmerk drauf richten, dass dieser Film anders klingt, als wir das alle gewohnt sind. Wenn da eben im Garten Höss die Rede von den Bienchen und Blümchen war, ist da immer dieses Wummern im Hintergrund. Auch wenn Hedwig Höss alleine mit ihrer jüngsten Tochter da in einer unfassbaren Ruhe durchspaziert.
So eine Rose riechen? Eine Rose riechen? Ja? Hm? Ist schön, nicht?
Derselbe Sound, wenn da ein Gartenfest stattfindet.
Und das ist hier das Besondere. And The Zone of Interest hat nämlich, kann man eigentlich sagen, drei, wenn auch zum Teil ungewöhnliche Hauptdarsteller, die fast immer im Film präsent sind. Zwei davon sichtbar und einer unsichtbar. Also Christian Friedl, Sandra Hüller und als drittes dazu der Sound des Films. Ganz mies abgemischt von Jonathan Glazer und seinem Klangdepartment, nämlich so, dass dies angesprochene Bienchensummen und sommerliches Blätterrascheln und auf der anderen Seite Maschinenlärm, Schüsse und Schreie aus dem KZ auf einem Level abgemischt wurden. Hier nochmal für euch zum Hören, ohne gesprochenen Dialog. Ganz subtil gemacht und in seiner Wirkung durch Mark und Bein gehend, diese ekelerregende Normalität im Hause Höss. Unterlegt und begleitet vom Sound des Horrors und des Todes, während ja nur wenige Meter weiter auf der anderen Seite der Mauer zigtausende Menschen systematisch ermordet wurden. Zwischen Rudolf und Hedwig Höss offensichtlich ein Gesprächsthema wie das Wetter.
Ich habe gehört, dass Himmler es Aktion Höss nennt.
Ja, das ist doch wunderbar. Freue ich mich für dich.
Danke, Mutzi. Es ist ja auch dein Name.
Wer war alles da?
Ehrlich gesagt, hab nicht wirklich drauf geachtet, wer alles da war. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich alle im Beiser vergasen würde. Es ist schwierig, logistisch gesehen. Wegen der hohen Decken. Mhm.
Ist mitten in der Nacht und ich bin wach und ich sollte aber eigentlich schlafen.
Ich hätte nicht so spät anrufen sollen. Ich wollte dir das nur mit dem Namen erzählen.
Das kannst du mir doch alles erzählen, wenn du zurück bist, ja? Mhm.
Du hast ihnen gesagt, dass Papa nach Hause kommt.
Gute Nacht.
Es ist ganz perfide gespielt von Christian Friedl und Sandra Hüller mit so einer emotionslosen Strenge. Die Kamera dann noch irgendwie dazu, die so statische Kamerafahrten macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber es sind so tableauartige Bilder und wie sie wirklich dieses Haus ablaufen. Also gerade Christian Friedl, alleine wenn er minutenlang dabei gezeigt wird, wie er abends alle Lichter ausmacht und da wirklich jeder Handgriff sitzt, das geht dir in Mark und Bein, weil du über allem im Hintergrund immer die Kamine von Auschwitz siehst und dieses Nicht-Aussprechen, also dieses wirklich, es ist... Dann gibt's noch diese Rahmenhandlung am Ende, dass der Film dann wirklich ins Auschwitz von hier und jetzt geht, was dann nochmal so eine ganz andere Wirkung hat. Aber wie hier wirklich auch mit ikonografischen Bildern, die wir kennen, gespielt wird. Also der Film hätte meiner Meinung nach noch mehr Oscar-Nominierungen verdient. Er wird am Ende, ich wage mich jetzt, lehne mich sehr weit aus dem Fenster, ich glaube, er wird den Oscar als besten nicht-englischsprachigen, als Best International Film bekommen.
Best Sound Design.
Und Best Sound Design.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Aber also Sandra Hüller ist ja auch für Anatomie eines Falls nominiert. Ja. Christian Friedl leider gar nicht.
Ja.
Er wird einen Oscar bekommen und ich finde, das ist ein Film, den jeder gesehen haben sollte, so hart es ist und so weh dieser Film tut, weil es ist ein Schmerz, der ist unerträglich, aber er ist gut.
Was du eben angesprochen hast mit den statischen Kamerafahrten, die letzten Endes Umschnitte sind, weil Jonathan Glazer ja überall in dem Haus, in dem die gedreht haben, auch Kameras stationiert hat. Ich glaube, so um die 10 waren es, die da verteilt worden sind. Und dadurch konntest du diesen engen Bildausschnitt so aneinander reihen. Also, dass nochmal unterstrichen wird, jeder der ProtagonistInnen hier gerade in diesem Haus, in dieser Villa, sieht auch nur, was er oder sie sehen will. Auch Sandra Hüller, wenn sie ihren Garten da abschreitet als Hedwig Höss, die schaut ja nie hoch. Die schaut nicht über die Mauer.
Oder
die guckt runter auf die Blumen. Aber das, was da im Hintergrund passiert, die rauchenden Schlote, der Lärm, das Geschrei, das will sie nicht sehen und sie will es nicht hören.
Oder wie sie vorm Spiegel steht und Pelzmäntel anprobiert von Frauen, die vermutlich gerade in der Gaskammer sind und sich darüber aufregt, dass sie alle so eng geschnitten sind, weil Jüdinnen ja so zart seien.
Ja, ja, ja. Also ganz viel auf einer Subtextbasis erzählt und wer da ein bisschen in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen, wird sicherlich spätestens nach dem Besuch dieses Films auch dieses Vorurteil ablegen, wenn er oder sie es denn hatte, dass dieser Film den Nationalsozialismus oder den Holocaust irgendwie verharmlosen würde, ist überhaupt nicht der Fall. Stattdessen ist es ein weiterer, mit Sicherheit sehr harter Film über dieses Thema, aber eben auch ein sehr, sehr wichtiger. Wir haben sehr gerne die Chance am Schopf ergriffen, mit einem der Beteiligten darüber zu sprechen, nämlich mit dem männlichen Hauptdarsteller, eben Christian Friedl, der diese extrem schwierige Aufgabe zu bewältigen hatte, den ehemaligen NS-Verbrecher Rudolf Höss zu spielen. Wir freuen uns wie zwei Schneekönige, die Frau Wollner und ich.
Schneekönigin, bitte, ja?
Wie zwei Schneekönig*innen, ganz genau, freuen wir uns, dass wir nach Sandra Hüller von neulich jetzt auch ihren Arbeitsehemann Christian Friedl treffen dürfen. Herzlich willkommen in Eine Stunde Film.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Unsere Frage im Fahrstuhl war eben, weiß Christian eigentlich, in welcher Zeitzone er sich befindet? Weil, wir müssen es kurz erklären, wenn ihr den Film jetzt ab Donnerstag im Kino schaut, dann ist es bereits Ende Februar. Wir sprechen aber jetzt am 11. Dezember miteinander. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir noch nicht genau wissen, wie oft du bzw. Sandra und du in den kommenden Wochen internationale Reiseeinsätze habt. Was ist denn da los gerade?
Ja, es ist der Wahnsinn. Sandra geht durch die Decke. Sie hat sich das ja wahnsinnig toll erarbeitet und ist eine fantastische Ausnahmeschauspielerin. Und, worüber ich mich sehr, sehr glücklich schätze, eine ziemlich tolle Freundin. Und wir hatten jetzt eine lange Promoreise in den USA, haben den Film in verschiedenen Orten, Festivals in den USA, in England, in Kanada präsentieren dürfen. Und ja, und jetzt sind wir gerade aus Los Angeles wiedergekommen, hatten dann den Europäischen Filmpreis, wo Sandra heldenhaft
alles
und ihr Film alles abgeräumt hat. Unser Film The Zone of Interest leider nicht bedacht wurde, aber jetzt gestern Nacht wurde er bedacht von Kritikern aus den USA und Kritikerinnen. Und das ist eben ganz toll, weil diese Reise hinterlässt also Spuren und natürlich hoffen alle, dass diese Reise weitergeht und dass vielleicht noch andere Preise, Nominierungen folgen werden für diesen Film, die dann dazu führen, dass ganz viele Leute vielleicht den Film dann auch anschauen werden.
Wir haben mit Sandra gesprochen vor ein paar Wochen zu Anatomie eines Falls,
ja,
und haben sie natürlich auch gefragt, wie das für sie jetzt als Schauspielerin ist, diesen Weg zu gehen, zu wissen, die Awards-Season liegt vor einem und man muss eventuell das ein oder andere Mal zwischen den Kontinenten hin und her und kommt ja in diese Maschinerie des Campaigns. Und sie war so ein bisschen verhalten und meinte, es ist schon geil, aber auf der anderen Seite kann sie in der Zeit gar nicht arbeiten, also ihrem eigentlichen Broterwerb nicht nachgehen.
Ja.
Wie nimmst du das auf? Oder wie schaust du jetzt auf die nächsten Wochen und ja auch, also es sind ja fast Monate?
Ja, die Theater sind natürlich not amused über die Situation, weil die wollen natürlich immer Vorstellungen ansetzen. Und ich hatte jetzt insgesamt 5 oder 6 Reisen in die USA, zurück nach Deutschland, um 3 Vorstellungen zu spielen, um dann wieder in die USA zu fliegen, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um Vorstellungen zu spielen, weil ich versuche immer im Monat noch so ein paar Vorstellungen spielen zu können, weil Sandra hat vollkommen recht, man kriegt dafür kein Geld sozusagen, man wird auf Händen getragen und man trifft unglaublich viele tolle Leute, man schläft in wunderbaren Betten, aber man muss ja seine Miete hier bezahlen und so weiter und man kann nicht arbeiten und das ist so ein bisschen so ein Nachteil, aber ich glaube, mal hinter diese Kulissen zu schauen und wer weiß, was daraus folgt, ne? Also mir wurde jetzt zwar schon ein Nazi in einem Hollywood-Film angeboten, den habe ich sofort abgesagt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich möchte, aber wenn ein tolles Projekt kommt, was dann international ist, durch diese Sichtbarkeit, die man jetzt trotzdem dort bekommt, da sagt man natürlich dann nicht nein. Dann ist es auch eine tolle Investition in die Zukunft. Aber mit Amerika, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da wird auch viel heiße Luft produziert.
Ist es denn so ein bisschen trotzdem eine, in Anführungszeichen, Entschädigung für dich, für den Korb, den du damals Steven Spielberg geben musstest?
Ja, vor allem war ich da im festen Theaterengagement und jetzt habe ich das Glück.
Du durftest nicht raus, um das kurz zu erklären.
Genau.
Es ging um War Horse, glaube ich.
Es ging um War Horse und er hatte das weiße Band gesehen und ja, und dann sozusagen war ich nicht schnell genug und dann hat ein dänischer Schauspieler diese Rolle bekommen. Das hätte meine Hollywood-Karriere sein können, aber nun gut.
Aber dann wäre es vielleicht auch nicht zu The Zone of Interest gekommen.
Absolut. Es ist ja immer so, dass alle ja, Wege auch manchmal so gut sind, wie sie sind. Und Sandras Weg ist ja auch ein Weg, wenn ich den so, ich meine, ich fand es unglaublich, nachdem sie Zone of Interest gedreht hat, ist sie ans Set von Sissy und ich und danach ist sie ans Set von Anatomy of a Fall und es ist Wahnsinn, also ich bewundere sie zutiefst dafür, aber es ist eben auch ein Weg gewesen und dann kam so ein Zufall von diesen Projekten und jetzt kam für mich diese Reise, die mit dem weißen Band begonnen hat, über Ende der Schonzeit, wo ich einen Juden auf der Flucht vor den Nazis gespielt habe, dann Georg Elser, dann Babylon Berlin und jetzt diesen Film und die Seiten jetzt praktisch gewechselt habe, das ist schon, ja manchmal muss man dem auch vertrauen, dass man dann nicht unbedingt gleich irgendwie mit Spielberg dreht, sondern erst jetzt.
Bevor wir ganz konkret auf deine wirklich unglaubliche Darstellung von Rudolf Höss zu sprechen kommen, würde ich dich gerne mit noch was bombardieren, was Sandra gesagt hat, nämlich, dass es ein Film ist, den ihr da gemacht habt, den kann man eigentlich nicht richtig machen. Hm. Ist das was, wenn ihr dann da dran geht und euch entscheidet, wir machen das, was belastet oder vielleicht sogar letzten Endes auch entlastet?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass für mich war die Entscheidung, als ich Jonathan getroffen habe und er mir von diesem Projekt erzählt hat und seine Vision erzählt hat, für mich machte das sofort Sinn und ich habe sofort gesagt, ich will ein Teil dieser Vision sein. Ich habe natürlich vor allen Dingen zugesagt, auch wie Sandra, weil Jonathan Glazer einfach ein absolut inspirierender Künstler ist und ich mit seiner Arbeit groß geworden bin, ohne zu wissen, dass es die Arbeit von Jonathan Glazer war, als Radiohead-Fan, als Massive Attack-Fan. Ich saß im Kino, habe Werbung gesehen, wo ich später erst festgestellt habe, dass die Jonathan Glazer gedreht hat. Also das ist eine Inspirierung für mich auch als Künstler, aber für mich hat das Sinn gemacht und es belastet in der Hinsicht, dass es unglaublich emotionalisiert. Also ich war in diesen 2 Jahren, mit denen ich jetzt in dieser Rolle mit diesem Projekt zu tun hatte, unglaublich emotionalisiert und feinfühlig in gewisser Weise, was mich, was ich so in der Form auch bei anderen Filmprojekten nicht erlebt habe. Und entlastend weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, wenn man jetzt über den Film spricht, den Film präsentiert und sieht, in was für Zeiten wir leben und wie relevant dieser Film ist, dann bin ich glücklich, dass wir diesen Film gemacht haben.
Du hast gerade dieses Emotionalisierende angesprochen bei uns. Also ich habe den Film schon vor längerer Zeit in Zürich auf dem Filmfest gesehen und saß da drin und konnte im Abspann nicht aufstehen. Das waren 2 Stunden, die ich mich damit beschäftigt habe. Du hast dich 2 Jahre damit beschäftigt. Was hat das mit dir gemacht? Also wie ging es dir in diesen 2 Jahren?
Ja, also ich habe manchmal nicht gleich gecheckt, was das, wie tief das eigentlich reingeht, diese Beschäftigung mit dem Film, weil es hat natürlich, es war spannend für mich als Schauspieler, sich diesen Situationen zu nähern und die Arbeitsform mit einem Multikamerasystem, Jonathan hat das mal beschrieben als Big Brother in einem Nazi-Haus sozusagen, dass man eben auf diese Art und Weise dreht, ohne technische Unterbrechungen etc., das fand ich als Schauspieler unglaublich herausfordernd. Das hat mich aber auch manchmal mit meinen eigenen persönlichen Ängsten konfrontiert, weil du natürlich in einer permanent Betrachtung und Observierung warst. So, du kannst natürlich immer sagen, das ist die Rolle, die ich spiele und das ist, hast so einen Schutzmantel. Aber manchmal, die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, war aber manchmal auch so, dass man den eigenen Schutzmantel, man musste schon gucken, wie weit man bereit war, den eigenen Schutzmantel abzulegen. Und ich war oft sehr neugierig, sehr weit zu gehen, sage ich mal so. Und habe aber in dem Moment gar nicht gecheckt, was das mit mir wirklich macht oder was, ob das Spuren hinterlässt oder so. Und ich hatte dann einmal einen Tag frei, schon so nach 2,5 Monaten und saß im Krakau in einem Café und habe plötzlich so eine Panikattacke bekommen. Und habe so gedacht, das ist vielleicht so ein Corona-Nebeneffekt oder sowas, dass man vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Und ich hatte noch nie in meinem Leben eine Panikattacke und mir ist das dann, das kam dann nach und nach und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass dieser Cocktail, also diese Bearbeitung, diese Arbeit, wo man arbeitet, wir haben ja direkt in Oswiecim gedreht, direkt am Camp in der Nähe von dem originalen Haus, ich habe das Lager dort besucht, ich war mir bewusst, wo ich bin, ich war mir bewusst, wer ich bin, was wir da drehen, dann zusätzlich dieses System, also dieser ganze Cocktail und es hat mich wirklich viel Zeit gekostet, das aus meinem Körper und aus meinem Geist rauszuschütteln sozusagen und es hilft total darüber zu sprechen, also es ist jetzt nicht, dass ihr jetzt meine Therapeuten seid, aber
herzlich gerne.
Nee, aber es ist wirklich so eine Art und Weise der Auseinandersetzung habe ich so noch nicht erlebt, sage ich mal so. Und das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass man als Mensch mit Dingen konfrontiert ist, dass man an einem Ort ist, wo man 3 Monate lebt und spürt, man weiß, was das für ein Ort ist und du spürst die Atmosphäre da, du spürst, wie so Geister, die um dich herum sind, die aus der Vergangenheit und was dort passiert ist und du spürst, auf wen du da gespielt hast, was der verdrängt hat, was der für ein Panzer hatte eigentlich, sagte jemand, dass die Menschen ja wie so Panzer hatten, um überhaupt diese Verbrechen, aber für was der sich entschieden hat, etc. Also das war wirklich etwas, ja, wo man so merkte, das ging ziemlich tief rein.
Was du vor allem aus dir rausgeschüttelt hast, um das Bild aufzugreifen, finde ich, ist wirklich jedwede Form von schauspielerischer Eitelkeit in dieser Rolle. Und Rudolf Höss ist ja eine Persönlichkeit, über die es wahnsinnig viel Material gibt. Mhm. Also spätestens dann über die Prozesse in Nürnberg damals, weil er ja auch diese umfassenden Geständnisse, in Anführungszeichen Aussagen, wie auch immer, abgeliefert hat über das, was da passiert ist. Und dann irgendwann klar wurde, Rudolf Höss, der ist kein Macher gewesen, sondern er war im Endeffekt der perfekte Mitmacher, also der perfekte Befehlsempfänger. Und das finde ich, dass du dich mit dieser Rolle so hinter den Film stellst und nirgendwo dich in den Vordergrund spielst. Hilft das, wenn über eine Rolle so viel bekannt ist wie über ihn?
Absolut. Und ich finde das eigentlich, ich sehe so Schauspielerei. Also wenn jemand eine starke Vision hat, dann bin ich gerne ein Teil dieser Vision. Und ich finde es für mich spannend. Klar kann man sagen, man sollte Ambitionen haben, sichtbar zu sein und jetzt die Situation zu nutzen und die internationale Aufmerksamkeit und sagen, ich bin ein toller Schauspieler. Aber das interessiert mich interessiert wirklich, ein Teil dieser Vision zu sein, weil auch ich als dadurch wieder sich vielleicht Türen öffnen oder Dinge passieren, die ich nicht gedacht hätte, dass ich dazu fähig bin oder dass die möglich sind oder wie auch immer. Und es war schon beim Weißen Band so, dass man so merkte, dass man, da ist ein Regisseur mit, der hat etwas zu sagen, der hat ein großartiges Drehbuch geschrieben und ich bin ein Teil dieser ganzen Sache und ich will da gar nicht, dass, ja, ich will dem folgen sozusagen. Und ich glaube, dass dieses sich auf diese Vision einlassen, wir haben ja nicht versucht, eine Biografie zu drehen und zu sagen, das ist jetzt direkt Rudolf Hötz, ich habe mir diese Nürnberger Prozesse angehört, ich habe ein bisschen gelesen von ihm, aber wir waren eher sehr frei damit, weil wir wollten eher gucken, wie können wir diese Situation möglichst glaubhaft erspielen. So, dass Jonathan sagte immer, wir sollen nicht schauspielen, sondern wir sollen sein. Das ist natürlich auch ein Teil unseres Berufes, das herzustellen, dass man glaubt, dass wir es sind. So, da, ich finde es immer so eine Diskrepanz, wenn man dann immer mit Method Acting kommt, denke ich immer, das ist, jeder hat seine eigene Methode, aber das ist für mich Schauspielerei, dass wir versuchen wollen, die Illusionen auf, ja, die Illusionen so wahrhaft wie möglich herzustellen, ja.
Aber von der Schauspielkunst ist es eigentlich immer so eine total doofe Frage, wo hat man die Rolle hergeholt? Das ist ja wirklich hier in der Figur oder in der ganzen Thematik liegt ja diese Banalität des Bösen, die ihr ja auf die Leinwand bringt. Wo hast du das hergeholt? Also wie hast du das geschafft? Weil ihr seid ja wirklich. Mhm. Und es sind ja diese Einblicke, die eben nicht protokolliert worden sind. Dieses private, alltäglich authentische. Ja. Und ich hatte den ganzen Film über Gänsehaut. Mhm. Ob eurer Darstellung.
Ja, toll, vielen Dank. Das, ich glaube, wir haben über Tarkowski geredet am Anfang. Filme von ihm, die lange Einstellungen haben, die mit Zeit spielen. Und Zeit war auch hier der Schlüssel, glaube ich. Weil wir hatten durch dieses Kamerasystem, das war fertig, wir kamen ans Set und wir haben 3 bis 4 Stunden gedreht. Und manchmal haben wir auch bis zu 2 Stunden improvisiert und haben selber entscheiden können, ob wir jetzt nochmal, wie wir die Zeilen, die uns gegeben wurden, wie wir sie dann spielen. Und durch diese Zeit, durch diese Möglichkeit zu haben, auch Fehler zu machen, langweilig zu sein. Weil das ist ja etwas, das Schlimmste für einen Schauspieler, Schauspielerin. Man hat ja Angst davor, man will ja immer entertainen, unterhalten und bloß nicht langweilig sein. Und wir hatten aber die Möglichkeit, die uns dieses System und die Zeit gegeben hat, um wirklich reinzukommen. Und manchmal hat mich das an eine Theaterarbeit erinnert, wenn du improvisierst bei Proben und an so einen Punkt kommst, wo du gerade nicht weißt, wie es weitergeht. Und der ist eigentlich der spannendste Punkt. Was folgt danach? Und den hat Jonathan gesucht. Jonathan hat immer uns an Punkte gebracht, bis zur Erschöpfung, wo wir nicht mehr wussten und wo wir plötzlich aus einem Impuls heraus reagiert haben. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, sich dem anzunähern und das glaubhaft vielleicht umzusetzen. Und es hat dazu geführt, dass dieses Haus so, dadurch, dass wir da alleine waren und keine Techniker, Technikerinnen irgendwie, waren wir dort, man konnte fühlen die Realität sozusagen. Es ist natürlich eine Interpretation von der Realität. Genau wissen wir es nicht. Es gibt ja keine Videoaufnahmen, existierende Videoaufnahmen, aber dass man sich alltäglich dort bewegt. Und ich kannte das Haus irgendwann. Und als ich das Haus gut kannte, haben wir die Szene gedreht, wenn er das Haus abschließt mit der täglichen Routine. Und ich wusste, wo jedes Schloss ist, wo jeder Lichtschalter ist. Und wir haben das haben wir nur 3-mal gedreht sozusagen. Und das war eben, weil man eben dort richtig wie gelebt hat. So, ja.
Wusstet ihr beim Dreh auch schon vom dritten heimlichen Hauptdarsteller des Films, nämlich vom Sounddesign? Ja. Wusstet ihr, was da passieren würde? Weil das, finde ich, ist der absolute Clou des Bösen, hinzugehen und zu sagen, wir sind in einem Garten, der an ein Konzentrationslager grenzt und wir mischen Bienchensummen, Vöglein zwitschern und Schreie von Menschen auf ein Soundlevel. Ihr wusstet
wir
schon,
wussten
dass
von
das
Anfang
so
an,
gemacht
dass
werden
es,
würde.
Dass es so ist und eigentlich so fast der heimliche Hauptdarsteller des Films ist. Oder sie haben immer von Film 1 und Film 2 gesprochen, also den Film, den man sieht und den Film, den man hört. Und wir haben natürlich in der kompletten Stille gedreht, wussten aber immer, weil Jonathan war von Anfang an transparent mit allem, was dort folgt, auch mit den Visual Effects, weil wir hatten dort das Lager, das originale Museum jetzt ist ja in die Jahre gekommen. Damals war das neu, die Mauern waren neu Und das war dann Greenscreen und wussten, dass eben diese Schornsteine, die Industrie und alles, dass das noch eingefügt wird. Und wir wussten, dass es diese Sound gibt und teilweise stand es auch im Drehbuch, was man noch parallel hört, sozusagen. Also,
ja. Eigentlich eine Frage, die ich dir jetzt stellvertretend stelle, die eigentlich an Jonathan Glazer gehen würde. Das Casting, das hat er ganz bewusst zwei deutsche SchauspielerInnen gecastet? Ja. Weil ich mich, also wir haben gerade Joaquin Phoenix als Napoleon englisch sprechenderweise übers Schlachtfeld reitend von einem britischen Regisseur. Ja. Es liegt natürlich nahe bei einem internationalen Film, man hätte das Ganze ja auch auf Englisch drehen können.
Richtig.
Wie habt ihr über den Casting-Prozess und das Casting und auch die Sprache bei den Dreharbeiten miteinander gearbeitet?
Es gibt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber einen sehr berühmten Hollywood-Schauspieler, der mit Jonathan an diesem Film arbeiten wollte, aber es wäre ein total anderer Film geworden. Ich habe jetzt gelesen, dass Russell Crowe Hermann Göring spielen wird und da denke ich immer so, ja, das ist alles ein bisschen, hat so ein Geschmäckle. Und das wollte eben Jonathan total, er wollte nicht in diese Fallen tappen, die bei solchen thematischen Filmen passieren könnten und wollte auf Deutsch drehen mit deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und das war ihm von Anfang an wichtig. Und deswegen hat er mit der unglaublich tollen, leider viel zu früh verstorbenen Simone Bär und Alexandra Montag zusammen gecastet und eben nach deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen gesucht, die eben auch, eben was du vorhin sagtest, eben auch dazu bereit sind, sich ganz der Vision anheimzustellen und nicht die Ambition haben, ein Projekt zu nutzen, um vielleicht zu sagen, film mich mal bitte aus der Perspektive, da sehe ich mal am besten aus.
Ja. Noch kurz den Schwenk, weil mich das auch interessiert. Ja, du drehst Filme und viele kennen dich aus Serie Babylon Berlin, aber du machst auch viel Theater und du hast nebenbei noch eine Band, Roots of Burnham.
Ja.
Jetzt habe ich gelesen irgendwo, du fängst an, das alles zu kombinieren. Also du hast am Theater Shakespeare inszeniert, spielst selbst und deine Band macht auch mit?
Genau.
Das Musical. Genau.
Macbeth, das Musical. Das wollten wir aber, also wir haben jetzt sogar ein Künstlerkollektiv oder eine Company, die Woods of Burnham Company gegründet, um eben all das zu verbinden, weil ich glaube, da fühle ich mich am meisten zu Hause, Projekte zu entwickeln, die aus dem Bandkontext heraus entstanden sind, wo man eben Musik, Schauspiel, Film, Theater, Installation, Kunst, manchmal alles auf einmal, manchmal in verschiedenen Variationen und Begegnungen miteinander erarbeiten kann. Und das ist etwas, was ich, was mir total Spaß macht. Und was zum Beispiel auch, ob man nun aus Hollywood kommt, so wie wir angefangen haben, oder ob man eben so einen Film dreht, das erdet mich unglaublich. So, und das ist auch wie so eine große Familie geworden für mich. Und heute Abend reise ich dann hier aus Berlin wieder zurück nach Dresden und dann fangen wir mit dem nächsten Projekt an. Eines von drei Projekten, die wir gerade anfangen vorzubereiten. Und ich freue mich riesig darauf, weil das ist wirklich, zurück auf den Boden der Tatsachen, wie wir immer so schön sagen. Ja.
Dann wünschen wir dir dafür vor allem in den nächsten Monaten auch die nötige Zeit, dass du überhaupt noch zu irgendwas kommst.
Genau.
Vor lauter Reisen nach Hollywood.
Wer weiß, was da noch für Reisen anstehen, genau.
Genau, kann ja alles noch kommen.
Ja.
Ist
das hier Holz?
Ich glaube, wir können es als Holz durchgehen lassen. Zum
Klopfen hat auf den Tisch geklopft.
Reicht es allemal. Genau. Ihr geht bitte, das haben wir vorhin schon gesagt, ab Donnerstag jetzt in The Zone of Interest, in diesem fantastischen Film mit Sandra Hüller und mit Christian Friedl, der heute auch endlich mal bei uns in eine Stunde Film zu Gast war. Herzlichen
vielen,
Dank dafür.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Was braucht jedes gute Drama, und damit meine ich selbstverständlich das Drama, dass du mich die nächsten 6 Wochen hier Wollner Seelen allein zurücklässt, was braucht das, damit man nicht völlig in Trauer und Elend eingeht?
Natürlich eine gute Portion Comic Relief.
Antoine, Percy, Ernst, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich habe euch nicht erreicht.
Willst du was sagen vielleicht?
Diese Show heißt vielleicht die Teddy Tech LeBron Show.
Ah,
aber
toll.
Eigentlich sollte sie heißen sie Antoine, Percy, Ernst Riedler und Show.
Das ist das, was ich an dir schätze, deine Verlogenheit.
Comedian Teddy Teclebran hat nach seinen furiosen Auftritten in Bully Herbigs Last One Laughing jetzt eine eigene Comedy-Show auf Prime Video und die habe ich mir angeguckt. Die Teddy Teclebran Show heißt sie einfallsreicherweise und zum Glück ist das das einzig Langweilige daran, denn was da passiert, das hat mich bisher extrem überzeugt.
Das wundert mich tatsächlich ein bisschen, denn ich war bisher nicht der allergrößte Fan von Teddy Teclebran. Das liegt gar nicht so sehr an seinen Last One Laughing Auftritten, da habe ich ihn irgendwie ertragen, aber ich erinnere mich irgendwie an diese unsägliche Filmpreismoderation. Das muss 2019 gewesen sein, bevor Edin Hasanovic übernommen hat.
Genau.
Mit Desiree Nosbusch. Das war ein Fremdscham von dem, was da auf der Bühne passiert ist.
Ja, da hat er damals wirklich ungefähr so gut reingepasst wie Stopfleberpastete auf ein veganes Buffet. Und auch also da mit Frau Nosbusch zusammen. Das war also eine Harmonie zwischen den beiden wie, weiß ich nicht, zwischen Scholz und Merz aktuell. Aber LOL hat's für mich gedreht, da fand ich ihn 2021 schon super. Er ist dann ja später auch nochmal in diesem, jetzt kürzlich erst, in diesem Weihnachtsspecial war er dann auch nochmal mit dabei. Da habe ich mich sehr in den Eritrea-Tübinger Schock verliebt und finde den wirklich immer besser. Es gibt ihn ja einerseits so als ihn selbst, so als ziemlich coolen, lockeren Typ, der extrem mit vor allem so baden-württembergischen Akzenten spielt. Und dann gibt's ihn aber auch in verschiedenen Rollen. Und zwei davon sind über die Zeit so Stammrollen geworden. Zum einen Türsteher Percy mit so ganz platt geföhnter Bob-Frisur. Und andererseits als Antoine mit der Teddy-typischen Glatze und so weißgrauem Schnäuzer.
Wenn du die beiden schon so explizit erwähnst, gehe ich davon aus, dass die Teil der neuen Show sind?
Ja, die sind, würde ich sagen, elementarer Bestandteil. Es gibt noch eine dritte Figur, die kannte ich gar nicht so von ihm. Die taucht auch aber eher so am Rande auf. Aber in dieser Show jetzt, die Teddy als er selbst moderiert, in so einer Art Garage vor Live-Publikum und auch mit extrem guter Live-Band. Da sind diese beiden Figuren wirklich permanent mit dabei. Er selbst macht da ja so ein bisschen den Conferencier, also unverkleidet mit Musik und Showgästen, die er hat, tritt aber auch in Rollen dort auf und dazu gibt's dann halt Einspieler. Zum Beispiel jetzt mit Antoine, der Schauspielcastings für angeblich zu vergebende Rollen macht.
Wo ist mein Beutel?
Wo ist mein Beutel?
Also die Texte sind mit Verlaub beschissen.
Lies es gut, Maria.
Piep, 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 du klein Witz.
So, und das ist halt deshalb so lustig, weil er da nicht irgendwen hat, sondern er macht halt diese improvisierten Fake-Castings mit so eine Stunde Filmlieblingen wie Caroline Herfurth, Emilia Schüle oder Albrecht Schuch, Iris Berben, Heiner Lauterbach tauchen da auch noch auf. Und weil das improvisiert ist und Teddy da wirklich richtig gut drin ist, siehe LOL, macht das natürlich Irrenspaß zu sehen, wie sich selbst erwiesene Schauspielstars ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr zusammenreißen können und eben dann doch lachen müssen und aus der Rolle, die sie da ja spielen, wieder rausfallen. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen der Effekt aus LOL, wie in dieser Szene hier mit Albrecht Schuch.
Nur, dass du es weißt, in Casting bringt jeder selber seinen Tupperware und Wasser mit. Also nur, dass du das weißt.
Dimitri! Der Mann ist am Verdursten!
Du hast die ersten vier Folgen gesehen, wird es auf Dauer nicht langweilig?
Bisher gar nicht, weil Teddy diese ganze Nummer mit seinem Team extrem gut aufgezogen hat. Weil, also der kann ja wirklich irre viel. Der kann Comedy und Stand-up, er kann aber auch wirklich schauspielern, er kann tanzen und auch sehr gut singen. Und während er das in den ersten Folgen noch sehr zurückhaltend macht, also sich selber gar nicht so in den Vordergrund spielt, wird das so von Folge zu Folge immer mehr. Also man könnte sagen, er lässt immer mehr Teclebransche Katze aus dem Sack. So ein bisschen tanzen mit Gästen, dann auch mal ein bisschen selber singen, dann in der nächsten Folge klein bisschen mehr. Und das Ganze ist in dieser Show natürlich, also auch übers Gästespektrum, mega divers aufgestellt. Jetzt ist bei ihm als Gastgeber auch nicht so das ganz große Wunder. Und das Ganze halt aber nicht so anbiedernd, also nicht so Tokenism-Gäste, sondern du glaubst ihm einfach, dass das Leute sind, die er auch cool findet, die er da einlädt. Also für mich ist es derzeit das Beste, was es wirklich mal so an frischer, Comedy, Entertainment, Musikshow gibt.
Du hast mich überredet, dann werde ich da auch mal reingucken. Aber eine Sache, da hadere ich noch so ein bisschen mit. Nervt mich die Werbung manchmal?
Wichtige Frage, denn genau seit Neuem muss man ja bei Amazon Prime diese 2,99 Euro zahlen, wenn man werbefrei gucken will. Ich verweigere das bisher, also habe mich darauf eingelassen, auf diese Werbeblöcke. Das heißt jetzt hier, ich habe es wie gesagt bisher nur mit dieser Teddy Techlebrand Show ausprobiert. Zu Beginn jeder Folge gibt es ein bis zwei Werbespots in einer Gesamtlänge von circa 30 Sekunden und dann noch einmal während der Folge wieder ein bis zwei Spots von circa 30 Sekunden Länge. Die Folgen an sich haben je 30 Minuten, da finde ich das okay. Also wenn wir das mit einer ganz normalen Show im Privatfernsehen vergleichen, ne, wo dann aus 3 Minuten oder aus, wo dann aus gefühlt 3 Minuten, aber wo dann aus 30 Minuten durch die Werbung eher so 45 Minuten Sendezeit werden, hat es mich jetzt nicht so gestört. Probiert's vielleicht gerne selber mal aus und macht euch selbst ein Urteil auch dann gerne per Nachricht an uns, wie ihr jetzt mit diesem Thema Werbeclips bei Prime Video dealt. Ich würde an dieser Stelle den Abschied gerne noch länger rauszögern, aber zum einen fällt mir nichts mehr ein und zum anderen, Blick auf die Uhr, haben wir auch keine Zeit mehr.
Und zum Dritten, ich komme ja auch wieder, ne?
Du behauptest das die ganze Zeit.
Ich bin ja nur ein paar Wochen weg. Also okay, ich habe angeteasert mit, ich bin dann mal 3 Wochen im Urlaub. Mhm. Dann habe ich Flüge gebucht. Mhm. Und dann waren es auf einmal 7. Es tut mir leid. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich zum Abschied sagen soll. Ich schicke dir eine Postkarte. Ich bringe dir auch gerne ein paar Teil mit. Ich könnte es jetzt mit Douglas Adams halten, aber das klingt auch so absolut, macht's gut und danke für den Fisch, stand auf seinem Grabstein.
Per Anhalter durch die Galaxis.
Ich sterbe ja nicht, ich bin nur im Urlaub.
Ja, oh, gut, naja, dann werden wir hier ab nächster Woche ohne dich in Präsenz weitermachen.
Ich habe ja Dinge dagelassen.
Wollte gerade sagen,
was? Ist ja nicht so, als würde ich dich hier im Regen stehen lassen.
Nein.
Ich habe mich mit Menschen getroffen, ich habe Dinge gesehen und ich habe dir Häppchen dagelassen.
Es gibt wenigstens
Appetizer.
Ja, kleine Häppchen in den kommenden Wochen. Die nächste Woche gleich versuche ich euch zu trösten mit zwei weiteren tollen Gästen. Florian David Fitz und Peri Baumeister sind bei uns zur deutschen Science-Fiction-Serie Das Signal. Und wir haben Adam Sandler im Science-Fiction-Desaster Spaceman. Das ist, du guckst erschreckt hoch. Wenn du mir jetzt zum Abschied noch sagen willst, dass du den Film toll fandst, dann
muss ich nicht wiederkommen.
Dann kannst du den Urlaub direkt verlängern. So.
Nein.
Also, bis dahin bitte, also jetzt erstmal bis nächste Woche. Du sowieso bis in 7 Wochen. Für dich gilt das ganz besonders, mein liebes Fräuleinchen. Keinen Quatsch machen, auf dich aufpassen, auf euch aufpassen, gesund bleiben bitte. Und das gilt auch in Thailand. Auf gar keinen Fall irgendwas gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Ich hätte es raussuchen müssen. Ich hätte es vermutlich nie aussprechen können. Ich habe keine Ahnung, was es auf Thailändisch heißt.
Es wäre außerdem wahrscheinlich auch kulturelle Aneignung. Also
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.